Wenn wir heute einen Brief oder eine E-Mail schreiben, dann halten wir uns an gewisse Konventionen, wie wir das Mail formulieren, wie wir das angehen, welche Elemente da reingehören und welche nicht. Kannst du mir PowerPoint schon aufschalten? Ich habe euch hier einen Brief mitgebracht. Es geht nicht darum, dass ihr den Inhalt erkennt, sondern einfach gesehen, dass es ein Brief ist. Der ist letzte Woche im Stammi-Briefkasten draussen gelegen. Ein ganz normaler Geschäftsbrief. Und was erkennen wir da für Elemente? Wir haben zum einen den Briefkopf. Dort geht es um den Absender, wo wir sehen, woher kommt der Brief. Dann haben wir natürlich die Adresse, den Empfänger, meistens eingedruckt rechts über, damit es mit dem Fensterkuvert übereinstimmt. Nachher haben wir da Infos, Ort und Datum, obwohl das Datum ist da vergessen gegangen, so wie ich den Eindruck habe. Und dann ein Betreff, um was geht es in diesem Brief, auf was muss man sich einstellen. Dann haben wir eine Anrede, in diesem Brief relativ förmlich, weil die Person, die den geschrieben hat, kennt uns nicht und ich kenne sie nicht. Darum einfach guten Tag. Und anschliessend der Briefinhalt. Und auch dort gibt es manchmal noch, dass man sich vielleicht kurz vorstellt, je nachdem, was für ein Anliegen ist. Aber das ist so das Grosse und Ganze, wie so ein Brief, ein Geschäftsbrief aufbauen ist. Das eine oder andere Feld kann mal variieren, wird auch anders gestaltet oder wird vielleicht auch weglassen. Aber im Grossen und Ganzen sehen sich die Briefe immer ähnlich. Jetzt könnte man da auch einen anderen Brief aufzeigen. Einen, der handgeschrieben ist, mit einer nicht so eine förmliche Anrede, viel persönlicher, lieber Benjamin und noch ein bisschen Herzchen drumherum. Und dann würde man sofort erkennen, das ist ein Liebesbrief, oder? Ich habe zuhause noch einen gesucht, aber ich habe gemerkt, meine Frau hat das gar nicht so gern geschrieben, respektive wir waren im Mail-Zeitalter. Ich habe keinen gefunden. Aber trotzdem, selbst bei einem Liebesbrief ist es ja so, dass man ein Mindestmaß an Konventionen befolgt und zumindest eine Anrede hat. Also in unserer Zeit heute ist es normal, ist es konform, dass ein Brief gewisse Elemente hat und man erkennt äußerlich auch relativ schnell, was für eine Art von Brief das es ist. Auch zur Zeit von Paulus ist das nicht gross ähnlich gewesen. Man hat auch die Umgangsformen, die Konventionen gehabt, wo man sich daran gehalten hat. Und das gilt auch für die Briefe vom Neuen Testament. Die sind nicht mehr erhalten heute im Sinne, dass wir das Original haben. Also wir können nicht sehen, ob der Paulus handschriftlich oder mit dem Computer geschrieben hat. Aber was uns überliefert ist, ist natürlich der Inhalt, die Strukturen. Und dort sind die Elemente nach wie vor vorhanden. Also auch wenn das 2000 Jahre alte Briefe sind, auch wenn der Römerbrief 2000 Jahre alt ist, dann sehen wir, dass es dort auch so grundlegende Elemente hat, die für uns heute gar nicht so unwichtig sind, um diese Briefe zu verstehen. Warum erzähle ich euch das? Weil wir uns, wie gesagt, in den nächsten Wochen, wahrscheinlich Monaten, es sind doch immerhin 16 Kapitel, mit dem Römerbrief werden auseinandersetzen. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum eigentlich genau der Römerbrief? Das ist ganz einfach. Als ich mich im letzten Semester, also im Herbst, damit auseinandergesetzt habe, was könnte dran sein, hat mir Gott irgendwo den Römerbrief aufs Herz gelegt. Und das ist der Punkt, warum wir heute einsteigen. Warum steigen wir heute ein, nach der Frühlingsferien? Wegen diesen 16 Kapitel. Es wird einfach ein bisschen knapp nach Frühlingsferien bis Sommerferien den ganzen Römerbrief jetzt drucken. Der Römerbrief ist wahrscheinlich der bekannteste von den Paulusbriefen. Ich behaupte, es ist sogar der bekannteste neutestamentliche Brief. Es gibt Theologen, die sagen, es ist der Brief in der christlichen Geschichte, der am meisten bewirkt hat. Und das ist insofern spannend, weil der Paulus hat die Gemeinde in Rom gar nicht kennt. Im Gegensatz zu anderen Briefen, wo der Paulus sehr persönlich auf die Leute eingeht, wo er auf Probleme eingeht, auf Fragen, die sie ihm gestellt haben, ist das eigentlich ein sehr allgemeiner Brief. Genau aufgrund von dem, dass er eben die Gemeinde in Rom noch nicht wirklich kennt. Und so ist der Römerbrief eine Art systematische Darstellung geworden. Eine systematische Darstellung und Erklärung vom ganzen Evangelium. Also Punkt für Punkt zeigt Paulus auf, was ist eigentlich die Relevanz, was ist der Inhalt von dem Evangelium, den er jetzt seit Jahren in der ganzen bekannten Welt, in der griechischen Welt, am Verkünden ist, wo er in der Heidenwelt am Verkünden ist. Und vermutlich ist der Römerbrief mit seinem Inhalt für eine der grössten weltpolitischen Veränderungen, die wir bis heute kennen, verantwortlich gewesen. Wenn wir an Luther denken, im 16. Jahrhundert und was der Brief in ihm ausgelöst hat. Sein ganzer Kampf, den er hatte, in seiner Suche nach Heil, nach Gerechtigkeit vor Gott. Und dann kommt er auf den Römerbrief und erkennt plötzlich, was Rechtfertigung bedeutet, was Glauben bedeutet, was Erlösung bedeutet. Und das neue Verständnis vom Glauben hat letztendlich die Reformation beflügelt, ausgelöst, könnte man sagen. Klar, der Luther ist nicht der Einzige, der die Reformation vorantrieben hat. Und gleich ist, wenn man so will, der Römerbrief maßgeblich mitverantwortlich gewesen. Aber schon früher, im 4. Jahrhundert nach Christus, ist es der Augustinus, einer der wichtigsten Kirchenväter, der durch das Studium des Römerbriefs eine maßgebende Veränderung von seinem Leben erlebt hat. Er ist ein neuer Mensch geworden und seine Schriften haben über 1000 Jahre lang die Christen geprägt und er gilt bis heute als einer der grössten Denker der Kirche. Und vielleicht ist euch auch John Wesley ein Begriff, grosser Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert. Er hat sich bekehrt aufgrund vom Lesen vom Römerbrief. Der Luther hat in seiner Vorrede zum Römerbrief Folgendes geschrieben. Dieser Brief ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, welcher wohl würdig und wert ist, dass ihn ein Christenmensch nicht allein Wort für Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe, als mit einem täglichen Brot für die Seele. Denn er kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Und je mehr er behandelt wird, desto kostbarer wird er und umso besser schmeckt er. Und jetzt spürt ihr vielleicht auch, warum wir uns bis zu der Sommerferie Zeit nehmen. Das geht lang, bis wir die 16 Kapitel auswendig kennen. Ist natürlich nicht das Ziel, dass wir den Brief auswendig lernen. Aber ich habe doch gestaunt, als ich das gelesen habe, wenn der Luther sagt, es ist nicht nur wert, den auswendig zu können, das ist sozusagen nebensächlich, sondern dass wir uns tagtäglich damit beschäftigen. Und wer das Projekt in Angriff nehmen will, darf natürlich gerne den Brief auswendig lernen. Das ist aber nicht unser Fokus, den wir haben. Am Luther geht es nicht darum, die anderen Schriften vom Neuen Testament klein zu machen. Aber für ihn hat der Brief so einen Stellenwert bekommen, dass er ihn so gross macht. Und vielen Theologen ist das ganz ähnlich gegangen. Und wenn wir uns jetzt mit dem Römerbrief werden auseinandersetzen in den kommenden Wochen und Monaten, dann ist das, was ich erwarte und mir erhoffe für uns. Zum einen, dass es eine riesige Ermutigung für uns wird werden. Für unser Glaubensleben. Eine Ermutigung. Und auf der anderen Seite ein riesen Tiefgang für unser Glaubensleben. Ein Tiefgang in dieser Beziehung mit Gott, dass wir neue Sachen entdecken. Ich wünsche mir natürlich das grundsätzlich von unseren Predigten und von unserem Unterwegssein mit Gott. Aber irgendwo brauchst du ja auch einen Slogan, wenn du so eine Predigtserie anfängst. Dann musst du sagen, doch, Tiefgang und Ermutigung, das passt. Und ich würde gerne an dieser Stelle einfach beten für die Zeit, die vor uns liegt. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn wir einmal einsteigen in eine neue Predigtserie. Ob du sagst, juhu, etwas Neues. Oder ob du sagst, ah, jetzt hat es noch so viel Altes, das man verarbeiten müsste zuerst einmal. Vielleicht kommst du freudig in die Serie, vielleicht ein bisschen widerspenstig und innerlich gar nicht parat. Aber ich würde gerne beten für uns, dass diese Zeit für uns alle zu einem gewaltigen Gewinn werden darf. Jesus, ich danke dir für den Römerbrief, der uns überliefert ist von Paulus. Und für all das, was er schon Grosses bewirkt hat in der Zeit, in der Geschichte von der Kirche, von den Christen. Und wir bitten dich, dass es auch in unseren Herzen Grosses wird bewirken. So wie dein Wort nie leer zurückkommt, bitten wir dich, dass die ganze Auseinandersetzung mit dem Römerbrief uns wird begeistern, uns wird ermutigen und einen Tiefgang in das Semester hineinkommt, wo wir auch Monate, Jahre später noch werden zurückdenken und einfach begeistert sind über die Bereicherung, die du da für uns bereit hast. Amen. Ich empfehle euch natürlich, in dieser Zeit, wo wir den Römerbrief betrachten, den vielleicht mehrmals durchzulesen. Einmal am Stück, dann vielleicht einmal als Leseplan, ganz wie es euch entspricht. Wir werden von unserer Seite keinen Leseplan vorgeben. Ich habe auch noch kein Konzept erstellt, wenn welchen Abschnitt dran ist. Das merken wir, wenn wir vorzunehmen, dann geht mal wieder ein Hauskreisgottesdienst raus, wo wir eine Predigt mehr machen können und dafür verschiebt sich immer alles ein bisschen. Wir nehmen es vorzu. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir uns darin vertiefen und auch persönlich lesen und studieren. Wie der Name ja sagt, ist der Römerbrief ein Brief. Und wir beschäftigen uns heute mit dem ersten Teil des Briefs, mit den ersten 15 Versen. Die ersten 15 Versen sind, wenn man so will, der Briefkopf, die Anrede, die Einleitung in den Brief. Eigentlich sogar die ersten 17 Verse. Wir machen heute aber nur bis Vers 15. Mir persönlich geht es immer wieder mal so, wenn ich die Bibel vornehme und anfange, einen neuen Brief im Neuen Testament zu lesen, dass mich das nicht wirklich abholt am Anfang. Wenn ich so die ersten Verse lese, empfinde ich die oft irgendwie mühsam, so ein bisschen ungelenk, so nicht zielgerichtet. Es ist fast so ein bisschen ein Rundumschlag in gewissen Situationen. Und so wirklich spannend wird es erst ab der zweiten oder dritten Überschrift von einem neuen Brief. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Und dann ist es wahrscheinlich genau das, was für uns eben schwierig ist, dass am Anfang so ein bisschen die Formalitäten kommen. Man ist so ein bisschen konform mit der griechischen Tradition. Und in ihrer Art, wie das damals gemacht worden ist, ist das für uns heute, da und dort, irgendwo irritierend. Das hat irgendwo nicht so einen klaren Fokus. Und darum neigt man dazu, das Ganze zu überlesen. Und im Fall vom Römerbrief würde das heissen, man steigt dann im Vers 18 so richtig ein. Dort geht es dann so richtig los. Und bei anderen Briefen ist das oft ganz ähnlich. Jetzt sind wir aber in einer Predigtserie und da können wir nicht einfach beim Vers 18 einsteigen. Darum fangen wir heute vorne an und machen auch mal den, wie sagt man, den Infoteil machen wir miteinander durch. Und eigentlich sind die Verse, wenn man sich da mal ein bisschen durchkämpft, sage ich, ganz spannend. Wenn man zum Beispiel einen Kommentar zur Hand nimmt, das ist der Kommentar zu den ersten 5 Kapiteln vom Römerbrief, wenn man dann schon mal den Umfang anschaut, was sie da schreiben und rausholen aus diesen ersten Versen, dann merkt man, so einen Briefeinstieg, der hat durchaus seine Relevanz. Der ist durchaus spannend, aber er braucht einfach viel mehr Zeit, um sich darin zu vertiefen. Oft entdeckt man Infos, die relevant sind für das Verständnis des ganzen Briefs. Das ist auch der Grund, warum wir das Video vorhin gezeigt haben, weil es uns einfach mal so einen Überblick gibt. Der Link zum ganzen Video ist übrigens dann auf YouTube verlinkt unten dran, für die, die das Ganze schauen wollen. Oft ist es auch so, wenn man dann mal den Kommentar anfängt zu lesen, dann kommt man plötzlich auf einzelne Wörter zu sprechen, die da drin sind, geht denen nachher und entdeckt neue Sachen, Bedeutungsspektrum, Wahrheiten, die ihm vorher gar nicht bewusst gewesen sind, die aber im weiteren Verlauf des Briefs noch weiter ausgeführt werden und darum eigentlich schon relevant sind am Anfang von so einem Brief. Aber es ist nicht immer ganz einfach, weg ihrem Aufbau. Und wie ist jetzt der Aufbau? Klassische griechische Briefe fangen an mit einem sogenannten Präskript. Müsst ihr euch nicht merken, es ist einfach eine Wissensvermittlung. Präskript, das sind da die Verse 1 bis 7. Inhaltlich ist es immer gleich. Der Absender, wer hat den Brief geschrieben? Wer ist der Adressat? An wen geht der Brief? Und dann hat es einen Gruß. Und nachher folgt das sogenannte Proömium. Müsst ihr euch auch nicht merken, den Begriff. Das sind dann da die Verse 8 bis 17. Das war so Standard, dass es immer eine Art Einleitung oder ein Vorwort gegeben hat zu einem Brief. Und das Vorwort kann mitunter sehr quer sein, mal so einen Überblick über den ganzen Brief oder über eine Thematik. Und das ist das, was es für uns irgendwie so schwierig macht. Also, was willst du mir eigentlich sagen mit dem ersten oder mit dem zweiten Abschnitt? Weil dort dann eben, es ist nur ein Vorwort vom Verfasser, wenn man so will. Und dann, ab Vers 18 beim Römer, kommt der eigentliche Brief. Ab dann merkt man, jetzt geht es thematisch vorwärts. Und vielleicht einfach noch, dass wir noch einen grundsätzlichen Überblick haben, so einen einfachen Überblick, wie ist der Römerbrief gegliedert. Grundsätzlicher Schwerpunkt ist Gerechtigkeit Gottes. Das ist ein Thema, das durch den ganzen Brief immer wieder kommt. Und Kapitel 1 bis 11 sind mehr so die Lehre, die Gerechtigkeit Gottes, die offenbart wird. Und nach einem Kapitel 12 bis 16 geht es ums Leben. Das Leben in dieser Gerechtigkeit von Gottes. Ist eine Zweiteilung, die man oft findet in Briefen. Auch die Predigtserie zum Epheserbrief ist euch vielleicht noch in Erinnerung. Ist eine ganz ähnliche Zweiteilung. Lehr und nach einer Praxis. Steigen wir ein mit dem Präskript, mit den ersten 7 Versen. Wenn sich der Paulus so richtig, richtig an die Konventionen der damaligen Zeit gehalten hätte, hätte er das Präskript auf einen minimalen Vers komprimieren können. Der hätte geheissen, Paulus an die Christen in Rom, Gruß. Punkt. Aber der Paulus wäre nicht der Paulus, wenn er so einen kurzen Satz gemacht hätte. Und darum ufert es ein bisschen aus. Es ist auch für andere Autoren gang und gäbe gewesen, dass sie den einen oder anderen Aspekt ein bisschen umfassender gestaltet haben. Aber der Paulus ist einer, der es definitiv immer wieder geschafft hat, andere zu überbieten. Und der Römerbrief ist wahrscheinlich das ausuferndste Beispiel, das wir in der Bibel haben. Ich habe mal verglichen, es ist wirklich das längste Preskript und Proömium, das man findet in seinen Briefen. Es ist also selbst für den Paulus ein außerordentlich langer Einstieg, den wir hier haben, beim Römerbrief. Die ersten sechs Verse, schon nur die ersten sechs Verse, drehen sich nur um den Punkt, wer ist eigentlich der Verfasser vom Römerbrief. Er steigt ein, Paulus, ein Knecht Christi Jesu. Man könnte auch übersetzen, Paulus, ein Sklave Jesu Christi. Ich merke aber, in den meisten Bibeln steht Diener oder Knecht. Es ist wahrscheinlich verträglicher für uns heute, weil Sklaverei sehr negativ behaftet ist. Sklaven, die negativ behandelt worden sind, können umgebracht werden. Wir haben Sklaverei in Amerika, wir haben Sklaverei vom Römischen Reich, sehr negativ behaftet. Und das würde nicht dem entsprechen, wo wir als Kind Gottes sind. Und gleich wäre Sklave eigentlich der richtige und korrekte Begriff. Weil ein Knecht, ein Diener, das ist ein Angestellter. Der hat ein Anstellungsverhältnis zu seinem Herrn. Aber was der Paulus da sagen will, er ist Leibeigener von Jesus, von seinem Herr. Also das Verhältnis Herr, Sklave, das ist ein Abhängigkeitsverhältnis, total ausgeliefert. Und das ist das, was das Verhältnis Christ zu Christus ist. Wir gehören mit Leib und Seele, mit dem letzten Haar, gehören wir Gott. Gehören wir Jesus Christus. Und das ist das, was Paulus zum Ausdruck bringen will. Jesus ist mein Herr und ich tue nur das, was er mir aufträgt. Ich gehöre ganz und gar ihm. Ich habe mich Jesus komplett ausgeliefert. Und wenn wir jetzt auf die Geschichte von Paulus schauen, dann merken wir, was das Evangelium, wo er ja so begeistert davon ist, bewirkt hat in seinem Leben. Wie ein gekehrter Händchen. Früher noch ist er als Verfolger der Gemeinde Jesu auftreten. Er ist Sklave in dem Sinn oder Diener vom Judentum gewesen und hat alles verfolgt, was im Judentum schlecht tun könnte. Er hat sich als ein Diener Gottes gesehen, das durchaus, aber hat nicht verstanden, dass er ihm falsch dient. Und dann hat er die Begegnung mit Jesus gehabt und dann hat es alles gekehrt. Und seitdem ist nur noch Jesus der, der zählt. Er hat sich ganz in die Abhängigkeit von Jesus begeben. Er ist sein Chef, nicht Paulus selber, keine anderen Menschen, keine Religion, sondern Jesus Christus, der Messias, das ist sein Herr. Und übrigens, der Paulus bezeichnet nicht nur sich selber als Sklave von Jesus. Er bezeichnet an anderen Stellen alle Christen, alle Leute, die Gott nachfolgen durch Jesus Christus, bezeichnet er als Sklave von Jesus. Also es ist nicht etwas, das er nur für sich in Anspruch nimmt. Auf das aber folgt die zweite Selbstbeschreibung, berufen zum Apostel. Der Paulus sieht sich als berufener und bevollmächtigter Stellvertreter von Jesus. Also er ist autorisiert, Repräsentant von Jesus zu sein auf dieser Welt. Als Apostel, ganz speziell als Heidenapostel. Als letzten Apostel, als unzeitige Geburt bezeichnet er sich. Er ist als letztes Apostel geworden. Nach all den anderen 11 Aposteln, die wir in der Bibel auch lesen. Und er ist von Gott beauftragt, als Apostel das Evangelium zu verkünden. Ganz im Speziellen der Heiden. Und das ist nachher auch der dritte Punkt, wo er sich beschreibt, zu predigen, ausgesondert zu predigen, das Evangelium Gottes. Evangelium, gute Nachricht, gute Botschaft, was das übersetzt heisst. Und das ist zu seinem Lebensinhalt geworden. Und das Stichwort Evangelium ist nachher auch die Schuld dafür, dass das Preskript so lange geht. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, wenn immer der Paulus auf das Evangelium, auf das Erlösungswerk von Jesus zu sprechen kommt, dann kann er nicht das einfach stehen lassen. Er erklärt es immer noch. Er bringt 2, 3 umreißende Sätze, was das Evangelium ist. Und das ist auch da der Fall. Darum Verse 2-5, wo er gerade kurz darauf eingeht, was ist das Evangelium? Wie ist das zu uns gekommen? Wer ist der Jesus Christus? Und es zeigt uns, dass er das Apostelsein nicht in den Vordergrund stellt. Uns kommt es manchmal ein speziell vor, sein Selbstverständnis. Und ich bin Apostel, von Gott ausgesondert, ich habe den Auftrag. Dann haben manchmal das Gefühl, Paulus, du bist ein stolz, du musst es immer so im Mittelpunkt stellen. Aber wenn wir den Abschnitt in ein Verhältnis stellen, dann sehen wir, das Evangelium ist viel wichtiger. Das übertönt das ganze Apostelsein. Sondern das Apostelsein ist nur die Bevollmächtigung, dass er eben über das Evangelium ständig reden darf. Das Evangelium ist das, was ihm so wichtig geworden ist. Und das ist auch der Grund, warum er den Römer schreibt. Er würde gerne mal auf Rom gehen und ihnen auch das Evangelium verkünden. Ja, gerne würde er sogar mal noch weitergehen auf Spanien und Rom vielleicht als Ausgangsbasis, als Missionsbasis nutzen, um auf Spanien zu gehen. Aber er ist um einen heiklen Punkt von seinem Leben. In dem Moment, wo er den Brief schreibt, geht man davon aus, ist er in Korinth, Winter 56, 57 nach Christus. Er ist am Ende der dritten Missionsreise, geht zurück auf Jerusalem, wo dort die Sammlung überbringen von den verschiedenen Gemeinden, zum Gemeinde in Jerusalem unterstützen. Und er weiß, es wird sich in Jerusalem entscheiden, wie geht es weiter. Es ist ein heikler Punkt und es bestätigt sich die Vorahnung. Er wird verhaftet und letztendlich vor den Kaiser gebracht. Oder er beruft sich auf den Kaiser, was ihn letztendlich nach Rom bringt. Aber zu dem Zeitpunkt in Korinth weiß er nicht, komme ich wirklich mal nach Rom? Ich würde gern. Aber wie wird es echt weitergehen? Und das spüren wir dann immer wieder in dem Römerbrief auch daraus raus. Und nachher im Vers 7 kommt er erst zum Adressat, zu den Römern. Und dort ist er wieder ganz kurz an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Und jetzt ist das etwas, was wir nicht nur auf die Römer müssen beziehen oder dürfen beziehen. Geliebte Gottes bezeichnet Leute, wo man, oder kann man über jedem Jesus-Nachfolger aussprechen. Wenn du sagst, ich habe eine Beziehung mit Jesus, dann kann der Paulus, dann kann ich zu dir sagen, Geliebter Gottes. Und zwar geliebt aus Gott heraus, einfach weil er dich liebt. Nicht, weil du eine super Person bist und weil du so tolle Leistung gebracht hast, sondern einfach, weil du bist und Gott dich liebt. Und auch nicht, weil du Gott zuerst geliebt hast, sondern er liebt dich, Geliebter Gottes. Und aus dem heraus kommt eine zweite Bezeichnung, berufene Heilige in Rom oder jetzt an unserer Stelle berufene Heilige in Altstädten. Gott liebt uns nicht, weil wir berufen sind, sondern weil er uns liebt, hat er Menschen berufen, rausgerufen und zu Heiligen erklärt. Heilig bedeutet abgesondert sein für Gott. Also in Bezug auf die Römer, das ist nicht, weil sie in der Hauptstadt vom Katholizismus wohnen, beim Vatikan und darum heilig. Nein, jeder Christ, jeder Jesus-Nachfolger wird zum Heiligen. Heilig heisst abgesondert sein, auserkoren zu Gottes Besitz, sein Eigentum, für ihn abgesondert. Weil Gott Menschen liebt, hat er dich berufen. Du bist ein Geliebter, du bist berufen. Zu was berufen? Im Gegensatz zum Paulus geht es nicht um die Berufung zum Apostel da, sondern um die grundsätzliche Berufung für uns Christen, wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben und dadurch heilig zu sein. Nicht mehr Sünder sein, sondern heilig zu sein. Aber was sind das für Menschen in Rom gewesen? Wir haben es im Video kurz gesehen. Heidenchristen und Judenchristen. Wir wissen nicht, wann die Gemeinde in Rom genau gegründet worden ist. Auf jeden Fall nicht von Paulus. Es gibt verschiedene Indizien. Die einen vermuten, dass vielleicht der Petrus selber in Rom war und dort das Evangelium verkündet hat. Dort, wo das Evangelium verkündet worden ist, in Ephesus, ist uns das genau beschrieben, wie nach einem Aufruhr passiert sind. Juden machen Aufruhr, weil sie mit dieser neuen Christenreligion Probleme haben. Oder die verdient haben mit den Götzenbildern, die machen Aufruhr, weil ihr Geschäft wegfällt. Und so hat es immer mal wieder in diesen Städten Aufruhr gegeben. Unter anderem eben auch durch die Juden. Und 49 nach Christus hat es so einen Aufruhr unter den Juden in Rom gegeben. Und die Vermutung ist, dass eventuell der Petrus eben in dieser Zeit in Rom war und verkündet hat und die Juden einen Aufstand gemacht hat. Und Kaiser Claudius hat es gelangt und hat alle Juden aus Rom rausgeschickt. Auch die Judenchristen. Aquila und Priscilla sind ein prominentes Beispiel dafür, das wir aus der Apostelgeschichte kennen. Das ist die eine Theorie. Oder wir lesen auch in der Pfingstpredigt von Petrus, sie Juden aus Rom dabei gewesen. Vielleicht sind die zum Glauben gekommen. Oder nach dieser Pfingstpredigt ist ja eine Verfolgung über die jungen Christengemeinde hereingebrochen. Und die Leute sind geflohen, aus Judäa geflohen, nach Samaria, nach Galiläa und weiter in die griechische Welt. Vielleicht ist das Evangelium so auf Rom gekommen, man weiß es nicht genau. Aber es ist auf Rom gekommen. Es hat eine Gemeinde gegeben Und wahrscheinlich ist sie hauptsächlich aus Heidenchristen bestanden. Weil, wie gesagt, die Juden und die Judenchristen mussten Rom verlassen. Und dann erst 5 Jahre später wieder zurückkommen. Das war etwa 455 nach Christus. Das heisst, 2 Jahre, bevor der Brief geschrieben worden ist. Und darum waren die Heidenchristen ziemlich sicher in der Überzahl gewesen. Mehr Leute. Das sehen wir auch aus der Beschreibung von Namen, die wir im Römerbrief haben. Das meiste sind latinische Namen und nicht aramäisch und hebräisch prägte Namen. Was wir uns jetzt aber nicht vorstellen dürfen, ist eine Megachurch. So wie sich es gebührt für die Welthauptstadt der damaligen Zeit. Tausende von Leuten versammelt in einer riesigen Expo-Halle oder so. Christen von der ersten Zeit, die haben sich in Hausgemeinden getroffen. Ganz unspektakulär. Was nichts über die entsprechenden Strukturen aussagt, wie die Hausgemeinden geführt worden sind, das weiss man zu wenig darüber. Aber man weiss, dass zur Zeit von Paulus, respektive nach dem Paulus, bis ins 3. Jahrhundert nach Christus, mindestens 12 bestätigte Hausgemeinden gegeben hat. Zur Zeit von Paulus sicher 5, 6 bestätigte. Man geht aus von minimal etwa 500 Christen damals in Rom. Ist gar nicht so viel. Und man weiss nicht, ob die überhaupt Möglichkeiten hatten, alle zusammen mal irgendwo Gottesdienst zu feiern. Einfach mangels Raum. In Jerusalem war der Tempel, wo man sich treffen konnte. In Rom war es schwieriger, so einen Ort zu finden, wo Christen für ihre Zwecke zusammenkommen können. Darum Hausgemeinden. Aber der Paulus geht ganz klar davon aus, dass sein Brief allen Christen, also jeder einzelnen Hausgemeinde, irgendwann einmal wird vorgetragen werden. Und wenn wir nachher im Vers 8 weitergehen, im Proemium, dann sehen wir, dass die Christen noch für etwas anderes bekannt waren in Rom. Für ihr Zeugnis. Paulus lobt sie, dass man von ihrem Glauben, von ihrem Zeugnis in der ganzen Welt redet. Sie hatten einen tiefen, einen festen Glauben, eine Überzeugung, die sie nicht zurückgesteckt haben, sondern sie haben das gelebt. Und das hat Aufmerksamkeit erregt. Das ist bekannt worden in der ganzen Welt. Und dann führt Paulus im Proemium eben aus, wenn er gerne nach Rom kommen würde. Er kommt in den Lobpreis über die Gemeinde. Das ist so ein Hauptelement, das Paulus immer mal wieder drin hat. Dank und Gebetsanliegen für die Gemeinde, die er jetzt den Brief dran schreibt. Das kommt fast in den meisten Briefen vor. Schauen wir heute Morgen nicht genauer an. Auch 5, Verse 16 und 17 werden wir nicht näher anschauen, obwohl das der Höhepunkt eigentlich schon vom Römerbrief ist. Man nennt das die Schlüsselverse vom Römerbrief. Aber für das werden wir uns mehr Zeit nehmen, denn in einer Woche. Ich möchte mit euch heute noch einen anderen Höhepunkt anschauen. Und zwar der Vers 7, der zweite Teil, den wir im Moment noch übersprungen haben. Der Gruß. Der Gruß, wie der Paulus die Römer grüßt. Ist ja eines der normalen Elemente im Preskript: Absender, Empfänger und der Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es war gang und gäbe in der griechischen und der römischen Welt, dass man eben so einen Gruß im Brief hatte. Und zwar schon am Anfang und nicht erst am Schluss, wie das heute bei uns normal ist. Im Aramäischen oder im Hebräischen war das einfach Shalom. Friede sei mit dir oder noch kürzer Wohlergehen. Und im Griechischen ist das Wort Chairein, was so viel heisst wie Freude wünschen oder Freude dir. Es ist einfach ein Floskel, wo man vielleicht nicht mal wirklich gemeint hat. Es gibt in gewissen Gebieten vom deutschen Sprachraum Grüß Gott. Niemand grüßt Gott in dem Sinn. Aber das ist einfach so ein Floskel geworden und damals genau gleich. Friede dir, Wohlergehen. Das ist einfach der Gruß. Und der Paulus grüßt die Römer und all die anderen Gemeinden eben nicht mit diesen klassischen Grüßen, die man kennt hat, sondern er hat seinen ganz eigenen Gruß und der heisst Gnade und Friede sei mit dir. Und ich habe mal nachgeschaut, jeder einzelne paulinische Brief hat genau diese Formulierung. In jedem Brief, den er schreibt, kommen diese zwei Wörter vor, meistens wortwörtlich genau das Gleiche. In 1, 2 Briefe ein bisschen anders formuliert. Auch der Johannes hat die 2 Briefe, hat die Grußformel drin, ein bisschen anders formuliert, aber mit diesen 2 Begriffen. Gnade und Friede sei mit euch. Warum genau die 2 Wörter? Was ist eigentlich Gnade? Was ist eigentlich Friede? Gnade und Friede sind gegenwärtige Wirklichkeit, wo die Römer infolge vom Heilshandeln Gottes in Jesus Christus erfahren haben. Das ist ein komplizierter Satz, ich sage ihn darum nochmal. Gnade und Friede sind gegenwärtige Wirklichkeit für die Römer, für Christen, auch in der heutigen Zeit. Gegenwärtige Wirklichkeit, die wir erfahren haben, infolge oder durch das Heilshandeln von Jesus Christus oder das Heilshandeln von Gott in Jesus Christus. Gnade und Frieden sind eigentlich die Grundlage von dem, was wir als Christen erleben dürfen. Gnade, wir haben das vor Weihnachten ein bisschen angeschaut, Gnade ist das Geschenk von der Rechtfertigung an Sünder. Das, was es ausmacht, dass wir vor Gott stehen dürfen. Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus kommt eine neue Wirklichkeit ins Leben des Menschen. Gnade, Begnadigung, Rechtfertigung. Und aus dem heraus folgt dann der Frieden, der zweite Begriff. Frieden bezeichnet den Zustand, den ein Mensch hat durch die Gnade Gottes. Es geht um Frieden mit Gott, die Aufhebung vom Zorn Gottes, die Überwindung von der Trennung von Gott. Frieden mit Gott haben. Frieden mit sich selber haben, über seine Vergangenheit. Frieden mit den Mitmenschen, mit der Umwelt haben. Gnade ist immer das, was vorausgeht im Heilshandeln Gottes. Wenn Gott Menschen segnet, dann kommt seine Gnade zum Zug. Menschen kommen zum Glauben, sie kommen mit Gegenwart Gottes und aus dem heraus wird der Friede Gottes erlebbar. Wenn die zwei Begriffe lesen, kommt mir immer wieder der aaronitische Segen in den Sinn. Aus 4. Mose, Vers 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Ganz grundsätzlich. Aber wie genau? Und dann die nächsten zwei Verse. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, als ein Zeichen für Gegenwart Gottes und sei dir gnädig. Der erste Punkt, Gott soll dir seine Gegenwart erweisen und dir gnädig sein. Gnade. Es braucht immer zuerst Gnade Gottes. Im Segenshandel Gottes ist immer zuerst Gnade. Und der Herr hebe sein Angesicht über dich, wieder die Gegenwart Gottes, und gebe dir Frieden. Aus der Gnade heraus, wo nachher der Frieden erfolgt, wo in unsere Herzen hineinkommt. Interessant ist, dass der Paulus jeden einzelnen Brief mit dieser Formulierung anfängt. Und er schreibt die Briefe ja nicht an Ungläubige, an Menschen, die diesen Frieden noch nicht hätten. Er schreibt es an Christen. Auch wenn er uns in Altstädten schreiben würde, würde er schreiben, Gnade und Frieden mit dir. Von Gott, unserem Vater und von seinem Sohn Jesus Christus. Er geht davon aus, dass das nicht etwas Einmaliges ist, was wir brauchen, sondern das ist etwas, was wir als Christen tagtäglich aufs Neue brauchen. Der Frieden, das ist ein Dauerbedarf für uns in unserem Leben. Mir ist das in den letzten Wochen ganz neu bewusst worden. Wenn man in die Zeitung geschaut hat, wenn man in den WhatsApp-Status geschaut hat, was die Leute beschäftigt. Da ist auf der einen Seite die Auseinandersetzung mit Corona, mit den Corona-Massnahmen. Soll man sich jetzt impfen oder nicht? Und ich staune, wie viel Aufwand und Zeit Leute investiert haben, um sich da zu informieren. Aber hat es einen Frieden gegeben über diese ganze Situation? Das wäre meine Frage an all die Leute, die sich so viel damit auseinandergesetzt haben. Ich habe mich auch damit auseinandersetzen. Und ich merke, es gibt keinen Frieden, sondern es gibt Unfrieden. Es gibt keine Antworten. Das, was in den USA abläuft zurzeit, der Sturm aufs Kapitol, wie sich der Trump verhält, man kann denken darüber, was man will, aber es gibt keinen Frieden, sondern es löst eine Unruhe aus. Das ganze Thema rund um Datenschutz und Freema und WhatsApp und was ist jetzt da richtig und was nicht, das beschäftigt die Leute. Oder was wir im Moment persönlich erleben, Leidensgeschichten, Krankheitsgeschichten, Sterbegeschichten. Es löst keinen Frieden aus. Auch wir Christen stehen immer wieder in Situationen, wo uns der Frieden geraubt werden will, wo er uns weggenommen wird. Und genau darum der Gruß von Paulus, weil er sich bewusst ist und überzeugt ist, wir brauchen immer wieder tagtäglich die Gnade und den Frieden von Gott. Weil da etwas ist, wo uns der Frieden immer wieder neu rauben will. Der Frieden, den wir Menschen uns wünschen, den kann uns nur jemand geben. Es ist Jesus Christus. Er ist der, durch ihn kommen wir die Gnade Gottes über und durch ihn kommen wir letztendlich den Frieden über. Und darum bin ich überzeugt, dass das für den Paulus nicht einfach eine Grußfloskel war, wo wir hier lesen. Sondern es war aus Überzeugung. Das waren ganz bewusst gewählte Begriffe. Vielleicht war es sogar ein standardmäßiger Gruß unter den Christen damals, das weiss man heute nicht mehr so recht, wo er seine Geschwister immer wieder gegrüßt hat. Und ich habe mich gefragt, was können wir uns gegenseitig Besseres wünschen? Gibt es einen schöneren Gruß, wo wir uns gegenseitig begrüssen könnten? Oder einen schöneren Segen in dieser Komprimiertheit als dieser da? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich glaube, der Gruß ist eigentlich Kern und Essenz vom ganzen Evangelium, wo nachher noch weiter ausbeindelt wird im Römerbrief. Aber da drin kommt das ganze Evangelium zusammen. Gnade und Friede sind mit dir. Und wer diesen Segen empfängt in seinem Leben, der hat alles, was er braucht. Der hat wirklich alles, was er braucht. Auf dem bauen alle anderen Segnungen letztendlich auf. Gnade und Friede sind mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herr Jesus Christus. Lassen wir den Gruß zum Schluss dieser Predigt auf uns wirken. All die Gedanken, die uns jetzt vielleicht gerade durch den Kopf gehen, nach dem relativ umfassenden, mit viel Infos behafteten Einstieg in den Römerbrief, lassen wir den Vers, das Scharnier zwischen Preskript und Proömium, irgendwo wirken auf uns, bewegen wir es mit Gott. Wir haben einen Moment von der Besinnung, leicht musikalisch untermalt, bevor wir nachher zusammen ins Abendmahl dürfen übergehen.